Ja, willkommen zur Textlesung. Es ist so, in der Predigt geht es heute weiter im Römerbrief, sind inzwischen in Römer 8 angekommen. Und ich möchte aber für den Zusammenhang nochmal aus Römer 7 was lesen. Und ich lese Römer 7, 18 bis 8, Vers 11. So, Römer 7, Vers 18 bis Kapitel 8, Vers 11. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sind auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes.
Ich habe mich gefreut, dass wir heute ausgerechnet diesen Text haben. Er ist ja auch irgendwie logisch, wenn wir vor 14 Tagen Kapitel 7 betrachtet haben, dass jetzt Kapitel 8 dran ist. Aber in der Zwischenzeit habe ich doch wieder einmal mitbekommen, dass es immer noch ganz, ganz viele Gläubige gibt, die unsicher sind ihres Heils. Wir sagen heute Heilsgewissheit. Die Gewissheit des Heils. Bin ich wirklich gerettet? Das verstehen wir unter Heilsgewissheit. Und die zweite Frage, die immer wieder aufkommt, ist, kann ich aus Gottes Hand fallen? Ich hoffe, dass keiner hier sitzt, der genau diese Frage hat, aber ich beantworte sie trotzdem, weil es mir so wichtig ist. Eine Antwort, die es darauf gibt, hat der Johannes eben gelesen in Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Fertig, Punkt, aus. Es gibt keine Verdammnis. Ich erkläre Verdammnis kurz. Der Duden sagt, von Gott verworfen sein. Das ist das Wort Verdammnis. Deutscher Duden, das hängt am Wort zusammen. Aber letzten Endes steckt dahinter auch das, dass der Mensch Gott nicht will. Man kann es auch umgedreht sagen, der Mensch hat Gott abgelehnt. Auch das ist Verdammnis. Das eine wie das andere. Ich bin von unserem Gott ja sehr, sehr, wie soll ich sagen, erstaunt, begeistert, berührt, dass er den Menschen wenig niedriger gemacht hat wie sich selbst und dass er ihm diesen Willen gibt. Entscheide, was du willst. Verdammnis, von Gott verworfen sein, ist das Urteil über alle, die ihren eigenen Weg gehen wollen und nicht bereit sind, die Barmherzigkeit Gottes anzunehmen. Das ist etwas Grundsätzliches. Und ebenso gibt es kein Verworfensein für die, die diese Barmherzigkeit angenommen haben. Es gibt sie nicht, sie ist weg. Also, wenn ihr wieder einmal Diskussionen, Gespräche über genau dieses Thema der Heilsgewissheit habt, dann ist Römer 8,1, lässt sich gut merken, also für mich zumindest, eine Antwort. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und die Frage ist, was bedeutet jetzt in Jesus Christus sein? Und da möchte ich heute Morgen ein bisschen auch drauf eingehen. Wir haben das letzte Mal betrachtet, Vertrauen auf das Gesetz kann nicht retten. Das Gesetz hatte den Gedanken, dass Gott den Menschen sagt, wenn du so lebst, dann bist du gerechtfertigt vor mir. Bis auf Jesus Christus hat es keiner gepackt. Das Judentum hat heute immer noch über 634 Gesetze, die sie einhalten müssen. Und das Gesetz hat genau diesen Hintergrund. Wenn du einmal in deinem Leben eins von diesen 634 Gesetzen in Gedanken übertrittst, hast du dieses Gesetz nicht gehalten. Allein wenn ich das so sage, wird deutlich, es gibt keinen, der dieses Gesetz halten kann. Aber das ist Gesetz. Hü oder hot, entweder oder. Also das Gesetz kann ich retten. Auch verdienstvolle Werke nützen nichts. Auch mit dem noch so gut gemeinten Willen kommt man nicht weit. In Römer 7 haben wir betrachtet, das ist das Gesetz, die Gesetzmäßigkeit des Fleisches. Wer mit eigener Kraft, mit eigenem Willen, mit einem unveränderten Herzen vor Gott bestehen will, hat keine Chance. Er kommt in das Gericht, in die Zurechtbringung Gottes. Nächster Begriff, der hier immer wieder hochkommt, ist das Fleisch. Was ist denn mit dem Fleisch gemeint? Ich habe überlegt, ob wir da vielleicht eine bessere Umschreibung heute finden können. Eigentlich finde ich es auch nicht. Das Fleisch beschreibt den Menschen, wie er ohne Gott ist. Nämlich ohne Geist Gottes. Habe ich keinen Geist Gottes, bin ich nur Fleisch. Auch das mal festhalten, versuche es nachher noch mal ein bisschen intensiver zu betrachten. Wer dieses Prinzip des Glaubens ignoriert oder verwirft, den muss zwangsläufig das Gericht Gottes treffen. Es gibt also zwei Gesetze, das Gesetz des Fleisches und der Sünde und das Gesetz des Geistes. Das Gesetz des Fleisches und der Sünde, Römer 7, Römer 8, das Gesetz des Geistes. Wenn auch nur heute oder heute auch nur wenige bereit sind, von dieser Konsequenz zu sprechen, die das unterschiedliche Leben hat, ist die Bibel bei diesem Sachverhalt überall überaus deutlich und lässt überhaupt keinen Zweifel zu. Entweder gerettet oder verworfen. Es gibt nichts dazwischen. Wie unsere Raisa immer gesagt hat, entweder du bist im Haus oder aus dem Haus. Wenn du auf der Türschwelle stehst, bist du außerhalb des Hauses. Will sagen, kannst noch so fromm daherreden und tun und die Bibel auswendig kennen, wenn du den Geist Gottes nicht in dir hast, nützt das alles nichts. Punktum, fertig, aus. Ebenso klar muss betont worden, wer in Christus Jesus ist, den trifft keinerlei Verdammnis. Wer zu Jesus gehört, der kommt nicht in das Gericht. Der Heiland selbst hat gesagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Der bekommt es nicht, der wird es vielleicht sich verdienen oder der muss es sich erarbeiten, das steht alles nicht hier, sondern er hat. Wenn du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast, indem du gesagt hast, Herr Jesus, ich weiß, dass du für meine Schuld und Sünde gestorben bist und das möchte ich für mich annehmen. Ich möchte dir mein Leben geben, nimm es ganz. Gestalte du mein Leben so, wie du es willst. In dem Augenblick gibt der Herr Jesus mir seinen Geist. Denn allein diese Worte, wenn ich sie ernst meine, kann ich von mir aus her überhaupt nicht reden. Warum? Wer ist denn schon freiwillig bereit, seinen Willen in die Hände eines anderen zu legen? Ich nicht. Du? Nur dann, wenn ich jemand absolut vertraue, bin ich bereit, diesen Schritt zu tun. Und dieses Vertrauen ist ein Geschenk, das Gott uns macht durch seinen Geist. Also wenn jemand sich quält und fragt, bin ich ein Kind Gottes? Ich möchte so gern eins sein, aber bin ich wirklich eins? Deutet diese Frage darauf hin, dass der Geist Gottes in dir ist. Und damit bist du sein Kind. Wenn du dich fragst, habe ich die Sünde wieder in den Heiligen Geist begangen? Und ich möchte es doch nicht, aber ich habe Angst davor, dass ich es begangen habe. Ist das ein Zeichen dafür, dass du sein Kind bist? Jemand, der nicht sein Kind ist, würde sich diese Frage nie stellen. Wir merken, wie alles so zusammenhängt. Und es ist wichtig, dieses Gesetz des Geistes zu kennen. Nochmal sagt der Herr Jesus, oder ich sage das, was der Herr Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben, hat ewiges Leben, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Alles andere ist nicht die Aussage der Schrift. Nichts könnte eindeutiger sein. Was Paulus hier in Kapitel 8 den Römern schreibt, ist wirklich eine Erinnerung an diese gewaltige Aussage des Herrn Jesus. Wenn wir also Menschen zu Jesus einladen, dann ist genau dies der Kern der frohen Botschaft. Es gibt keine Verdammnis, es gibt kein Verworfenwerden, es gibt kein sinnlos Gelebtsein für die, die in Jesus Christus sind. Damit können und kommen auch alle Zweifel zur Ruhe. Warum? Weil der mächtige, der gewaltige Gott selbst Bürger ist. Warum? Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, sagt der Herr Jesus. Gott hat Jesus gesandt. Hier tritt Gott selbst ein. Er sagt, ich stehe mit meinem Namen, mit meinem Sein dafür, dass wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht. Dann fangen wir an, mit Gott zu diskutieren. So sicher ist das. Das ist sicherer wie in Stein gemeißelt. Und das ist etwas, was wir in unseren Herzen immer wieder dankbar bewegen können. Wer auch immer der Ankläger sein mag, im Himmel oder auf Erden, muss an dem lebendigen Gott, dem Schöpfer der Himmel und der Erde, vorbei, um seine Kinder zu treffen. Selbst der Fürst dieser Welt, Satan, muss an Gott vorbei und das kann er nicht. Das kann er nicht, weil auch der geschaffen ist. Seht, dass dieser Gedanke, weil wenn ich ihn mir bildlich vorstelle, und ich bin ja nur ein bildlicher Mensch, ich denke ja immer in Bildern, habe es nicht so mit der Rechtschreibung, dafür in Mathe ganz gut und denke in Bildern. Und dann stelle ich mir Gott vor, nicht mit Gesicht, aber ich stelle mir vor, wie er wie eine Mauer, wie ein Schutzschild, wie eine Wand vor mir steht und mich beschützt. Da mag es in der Welt noch toben. Wenn wir es doch nur verstehen könnten. Ich wünsche mir, dass alle Menschen sich das vorstellen können, wie das ist. Wenn wir zu Jesus einladen, wenn ich zu Jesus einlade, dann kann ich keinem Menschen versprechen, dass er ein leichtes, ein schönes, ein angenehmes, mit äußerem Wohlstand verbundenen Leben hat. Das mögen zwar manche können, ich kann es nicht, meine Lebenserfahrung ist eine andere. Wohl aber kann ich ihm zurufen, keine Verdammnis, keine Verurteilung, Freiheit für die Seele und den Geist, Schutz durch den lebendigen Gott in Ewigkeit. Das eine wie das andere. In Kapitel 7 wurde gesagt, dass das Gesetz aufgrund der Sünde und des Fleisches nichts ausrichten konnte. Nun wird jedoch eine neue Kraft vorgestellt in Römer 8. Das neue Leben hat ein neues Gesetz. Das Gesetz der Sünde und des Todes, so haben wir vor 14 Tagen gesehen, führt unweigerlich zur Verwerfung, zur Verdammnis. Nun aber spricht Paulus von einem neuen Gesetz, einer neuen Gesetzmäßigkeit. Das ist das Gesetz des Geistes des Lebens. Römer 8, 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Freiheit. Freiheit vom Gesetz der Sünde und des Todes, aber gleichzeitig unter dem Gesetz des Geistes. gäbe noch viel zu sagen, aber ich möchte erstmal darauf hingehen, was bedeutet das denn, dass wir in Christus Jesus sind? Wir verwenden, auch wenn man so in den Gemeinden rumguckt, immer wieder, wir sind in Jesus Christus oder in Christus Jesus, aber was bedeutet das? Ich versuch's mal. Die Schöpfung steht zum Schöpfer in einem Verhältnis totaler Abhängigkeit. Gott war, ehe wir waren. Er kann ohne uns sein. Seine Existenz war und ist absolut unabhängig vom Dasein seiner Geschöpfe. Das ist Gott. Er war, er ist, er wird sein. So stellt er sich vor. Gott ist vollständig unabhängig von ihm. Er braucht noch nicht mal, und da dachte ich so an die griechische Mythologie, er braucht keine Menschen, die an ihn glauben. Kennt ihr griechische Mythologie? Da gab es mal einen Film, da haben die Menschen nicht an die Götter geglaubt und deswegen sind die Götter gestorben. Da kann ich nur drüber lächeln. Gott braucht uns nicht. Gott braucht uns absolut nicht. Er will uns aber. Das ist der Unterschied. Wir wollen Gott nicht, aber wir brauchen ihn. Der Mensch ist in ewiger Rebellion gegen diesen Gott und er versteht nicht, dass Gott ununterbrochen seine Hand uns hinhält. Wir sind doch durch ihn geworden und können ohne ihn nicht sein. In unserem Dasein, unserer Existenz sind wir völlig abhängig von ihm. Wir brauchen ihn, um zu werden. Und nun, da wir geworden sind, brauchen wir ihn ebenso sehr, um zu sein und zu bleiben. Der Sünde Sold ist der Tod. Willst du aber bleiben, willst du ewiges Leben haben, brauchst du Gott. Das ist die ganz einfache mathematische Formel. Wer von euch ist Mathematiker, ist gleich. Gesetz des Geistes. Bei ihm ist die königliche Freiheit der Herrlichkeit. Er kann alles, was er will, und kein Ding ist unmöglich. Und alles, was er will, das tut er auch. Und alles, was er tut, ist gut und gerecht und vollkommen und heilig. Solange wir noch nicht in Christus sind, sind wir tot in Sünden. Leben ist also nur in Christus, in Gott. Johannes 1, Vers 4 steht, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Außer in Christus gibt es kein Leben. Da sind wir nichts und haben nichts und können nichts dazu tun. 2. Korinther 5, 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Was bedeutet das? Ich möchte es wieder an einem Bild deutlich machen. Bilder helfen manchmal. Stellt euch einen Fisch vor, der aus dem Wasser gefallen ist. So an Land gesprungen im Übermut. Ihr kennt ja die Fische, die da, fliegende Fische und was auch immer. Und irgendeiner landet dann auf dem Land. Wenn er nicht schnell wieder in das Wasser gelangt, wird er sterben müssen. Er ist schon so gut wie tot, obwohl er noch zappelt. Ist ganz einfach, oder? So sind alle Menschen ohne Christus. Sie kommen von Gott. Gott hat sie alle geschaffen. Er hat sie alle gewollt. Er hat sie alle ins Leben gerufen. Und der Mensch hüpft aus diesem Willen Gottes heraus. Und jetzt liegt er auf dem Land und verwechselt das Zappeln des Fischs mit Leben. Und je gieriger einer nach dem Leben ist, es gibt ja Menschen unterschiedlicher Art, desto dynamischer zappelt der Fisch und verwechselt das Zappeln mit Leben. Nur, wenn irgendeiner diesen Fisch nimmt, und dieser irgendeine ist Gott, und wieder ins Wasser legt, kann dieser Fisch wirklich leben. Einfach das Bild, gell? Kann sich jeder vorstellen. Und es ist genauso. Und nicht anders. Brauchen wir gar nicht theoretisieren. Und dann wird unser Text auch völlig klar. Paulus redet hier im Römerbrief genau nur darum. Es geht ums Leben. Es geht um echtes Leben. Und nicht nur um ein Gezappel. Nur in Christus ist Leben. Wenn wir den Geist Gottes, der auch gleichzeitig der Geist Jesu Christi ist, haben, bedeutet dies im Klartext, wir sind in Christus und er ist in uns. Das heißt in Christus. Kolosser 1, 26, 27 greift es nochmal auf. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen, das sind wir, geoffenbart worden ist, ihn wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir in Christus und er in uns. Es hat noch einen ganz anderen Effekt dabei. Der ist wunderbar. Wir sind ja natürlich noch ganz normale Menschen. Mit all unseren Fehlern und Schwächen. Wenn heute Gott uns ansieht, dann sieht er entweder diesen Menschen, wie er ist, oder wenn jemand in Christus ist, was sieht er dann? Er sieht Christus. Er sieht seinen Sohn. Deswegen sind wir geliebte Söhne und Töchter des lebendigen Gottes, wenn wir in Jesus Christus sind. Die Bibel ist so einfach. Man muss es nur einfach mal durchdenken, was da geschrieben steht. Es ist eine wunderbare, eine freudige Botschaft, die wir hier glauben und auch verstehen können. Das ist das Gesetz des Geistes. Der Geist ist ein Geschenk, das jeder erhält, der zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommt. Das Gesetz des Mose, das dem Volk Gott Israel gegeben wurde, hatte eine Schwäche. Es war unfähig, das zu erreichen, wozu es gegeben worden war. Es konnte keine Freiheit bringen, es war kraftlos. Es gibt also zwei gegensätzliche Lebensweisen. Das Wandeln Leben nach dem Fleisch und der Wandel nach dem Geist. Und diese Gegensätze führt Paulus nun auf. Der eine Gegensatz besagt, dass es solche gibt, die nach dem Fleisch sind und solche, die nach dem Geist sind. Die ersten Gruppe sind Gott feindlich gegenüber Gott eingestellt, weil nur der eigene Wille, das eigene zählt. Die zweite Gruppe ist vom Heiligen Geist beherrscht und steht daher in Harmonie mit Gottes Willen. Kennt ihr Menschen, die gegen Gott eingestellt sind? Es gibt immer mehr ganz offen, die gegen Gott eingestellt sind. Der zweite Gegensatz zeigt, dass die beiden Gruppen grundsätzlich entgegengesetzt sein müssen. Die erste Gruppe sind auf irdische Dinge. Die Menschen leben für sich selbst und für dieses Leben, für das jetzige Leben. Ihr Horizont, ihr Denken geht nicht über das Irdische hinaus. Denken wir noch mal kurz an den Fisch, der am Land liegt und zappelt und meint, das wäre sein Leben. Eine kurze Zeitspanne hat er, also er bewegt sich ganz heftig. Die zweite Gruppe sind auf himmlische Dinge. Sie lebt jetzt schon für Gott und damit auch für die Ewigkeit. Manchmal denken ja Kinder Gottes, sie würden was verpassen, wenn sie hier auf dieser Erde nicht alles mitnehmen. Das ist ein bisschen kurz gedacht, sage ich es mal so. Die eine Gruppe hat 70 Jahre, wenn es hochkommt 80 Jahre, und die Bibel sagt, wenn es köstlich gewesen ist, war es Mühe und Plag. Als ich 20 Jahre wusste ich nichts vom Rücken, jetzt mit über 50 weiß ich was vom Rücken, und es wird tatsächlich immer mehr Mühe und Plag, morgens aufzustehen, aber das ist nur eine Variante. Andere ist aber das Leben mit Gott, dann sind 70 Jahre nur ein Trainingslager, nur eine Übung. Ich denke oft, wenn ich so über dem Wort sitze oder einfach auch Zeit habe, innerlich zur Ruhe zu kommen, es kommt mir alles irgendwie, das ganze Leben hier, wie so ein Traum vor, wie so ein Trainingslager, wie eine Übung. Wenn ich zurückschaue, dann sehe ich, wie fein Gott mich geführt hat. Und manchmal ist dieses Trainingslager anstrengend. Da hilft mir, dass ich beim Militär war. Da war es auch manchmal anstrengend. Da wurde man trainiert, um hoffentlich nie Krieg führen zu müssen. Und in unserem Glaubensleben werden wir auch trainiert, um nützlich zu sein für Gott. Ist ein Gedanke. Der viel wichtigere Gedanke ist aber für uns Kinder Gottes, dass wir Gott absolut vertrauen lernen. Darum geht es in unserem Glaubensleben. Vertrauen ist ein anderes Wort für Glauben. Ja? Vertrauen ist etwas anderes. Ein anderes Wort für Glauben. Und genau das sollen wir. Wir sollen Gott glauben, vertrauen lernen, dass er wirklich so gut ist, wie er sich uns offenbart hat. Und auf dem Weg gibt es für viele, viele Kinder Gottes immer wieder Not, für mich auch, weil natürlich auch Glauben gelernt sein muss. Wir lernen ja oft durch Erfahrung und nur durch eigene Erfahrung, nicht durch die Erfahrung anderer. Und ich kann mich erinnern, alte Brüder haben mir immer wieder gesagt, du kannst Gott absolut vertrauen. Ich muss es aber selbst lernen und erfahren, dass ich Gott vertrauen kann. Also unsere Trainingslage hier auf der Erde ist dieses Vertrauen lernen. Und das beginnt in unserem Glaubensleben ganz leise und einfach oft und wird, so scheint es mir, immer schwieriger. Da sind wir wieder beim Trainingslager. Wenn ich die ersten 5 Kilometer meines Lebens hintereinander durchgerannt bin, war das am Anfang schwierig. Und wenn ich das jeden Tag mache, merke ich irgendwann die 5 Kilometer nicht mehr. Und dann müssen 10 kommen, um eine Steigerung des Trainings zu kriegen. Nur so wird man gut im Fußball, gell? Ja, und so ist es im Glaubensleben auch. Und so geht Gott mit uns vor. Und manchmal haben wir einen Muskelfaserrissen, da fliegen wir auf die Nase. Und dann hebt uns Gott auf und verbindet uns und wartet, bis wir heil geworden sind. Und dann trainiert er uns wieder. Und deswegen scheint uns unser Glaubensliebe so in Höhen und Tiefen zu sein. In Wirklichkeit gibt es nur eine Richtung. Die Richtung ist ihm entgegen. Ihm entgegen. Also, es geht wirklich darum, dass wir lernen, Gott zu vertrauen in unserem Leben. Gott braucht uns nicht, um die Welt zu erobern. Das kann er alleine. Manche meinen ja, sie müssten die Welt erobern. Nee, Gott braucht uns dazu nicht. Ein Wort reicht. Aber Gott will, dass wir freiwillig ihm vertrauen lernen. Und der Unterschied zwischen Kindern Gottes ist, eigentlich der einzige Unterschied ist, wo in diesem Trainingslager befinden sie sich. Es gibt Kinder Gottes, die bleiben immer am Anfang stehen. Die laufen immer nur 2 Meter und dann sagen sie, ich habe Muskelkater. So ist das Glaubensleben auch. Und dann gibt es welche, die laufen die 5 Kilometer und dann sagen sie, ich kann 5 Kilometer laufen, das reicht mir. Ich trainiere jetzt nicht weiter. Hat zur Folge, wer nicht trainiert, wird was? Wieder schlecht, ne? Ist so. Und so ist es im Glaubensleben auch. Das ist nichts anderes. Also, welche Gesinnung habe ich? Eine irdische, dann muss ich mich beeilen. Wenn du wirklich alles erleben willst, was diese Welt bietet, dann musst du rennen und jagen und keine Zeit verstreichen lassen, damit du wirklich alles mitnimmst. Denn du hast nur 60 oder 70 Jahre. Nur wenn du das willst, dann hast du das, was die Welt zu bieten hat, am Ende auch. Und das ist der Tod. Willst du das? Also es gibt keinen dazwischen. Ein bisschen von hier, ein bisschen von da. Willst du Welt, dann ganz Welt. Und der Sünde, Gold, ist der Tod. Fertig, ab. Oder willst du im Trainingslager Gottes laufen? Ihm vertrauen, ihm dein Leben anvertrauen, ihm den Takt vorgeben lassen. Und am Anfang meines Glaubenslebens ist er ganz schön langsam mit mir gelaufen. Eigentlich hat er mich getragen. 2 Jahre meines Lebens kam ich mir vor, ich könnte kilometerweit rennen, ohne müde zu werden. Und habe nicht gemerkt, dass er mich getragen hat. Erst, wie er mich auf die Füße gestellt hat und hat gesagt, jetzt lauf mal selbst. Jetzt habe ich dir gezeigt, wie es geht, habe ich gemerkt, wie schwer das ist. Ich glaube, vielen geht es so. Also, woraus bin ich gerichtet? Worauf? Auf den Gesetz des Fleisches? Dann muss ich wirklich alles mitnehmen und das Endergebnis ist der Tod oder das Gesetz des Geistes. Dann bin ich im Trainingslager und habe ganz, ganz viel Zeit. Das, was wir mit Ewigkeit übersetzen, steht eigentlich Äon, Zeitalter. Und ich habe noch keinen getroffen, der mir sagen kann, wie lang das ist. Wie lang ist eine Ewigkeit? Wenn du mir sagst, wie lang eine Ewigkeit ist, sage ich dir, wie viel Zeit du hast zu leben. Das ist das, was Gott dir sagt. Du verpasst null. Nur du kriegst es in dem Maße, wie ich es gut für dich empfinde. Der Nicht-Wiedergeborene interessiert sich nur für Dinge, bei denen es um ihn selbst geht. Er sinnt auf die Anliegen des Fleisches. Doch im Gläubigen wohnt der Heilige Geist, der sie leitet. So interessieren sie sich für Gottes Angelegenheit. Das ist der Unterschied. Ein dritter Gegensatz, auch den führt hier Paulus auf. Ihr könnt das alles Römer 8, 1 bis 11 lesen, da habe ich es her. Aus der Gesinnung des Fleisches resultiert der Tod. Die Folge von geistlicher Gesinnung ist Leben und Frieden. Mit jedem Gegensatz, den der Paulus aufzeigt, verbreitet sich die Kluft zwischen den Nicht-Wiedergeborenen und den Gläubigen. Ist auch völlig klar. Die zeitliche Dimension zieht sich auseinander. Nochmal Fleisch. Der Begriff Fleisch beschreibt den Menschen, wie er ohne Gott ist, geprägt von der gefallenen Natur, die er von Adam geerbt hat. Ihr merkt, das habe ich abgeschrieben. Es ist schwierig, gute Definitionen zu finden. Das ist also alles, was der Mensch ohne Gott und ohne Christus ist. Es ist ein Zustand der Entfremdung, der Rebellion von Gott, von Sünde geprägt und deshalb empfänglich für alle Arten von Versuchung. Versuchung ist all das, was uns dazu reizen will, gegen Gott und seinen Weg zu sein. Die Stück Torte ist keine Versuchung, höchstens für die Kalorien. Aber es ist keine Versuchung im Sinne Gottes. Versuchung ist tatsächlich das im biblischen Sinne, was gegen Gottes Wille gerichtet ist. Weil der Mensch in dem Augenblick sagt, ich weiß es besser wie du. Ich bin mein bester Trainer. Ich will mein Leben selbst gestalten, kennen wir das? Selbstbestimmt in den Tod hinein. Hurra! Würde keiner so formulieren, aber den Tod lassen halt die meisten weg hinterher. Das ist Fleisch. Er vertraut nicht auf Gott, er will Gott nicht. Und seine Gesinnung ist zum Ende feindlich gegen Gott. Eine einfache Schlussfolgerung aus dieser feindlichen Gesinnung, und ich hatte gerade wieder einen Menschen vor Augen, der im Rollstuhl saß, total verbittert, beide Hände an den Lehnen des Rollstuhls saß und sagt, ich muss sterben und ich muss von Gott erscheinen und ich will das nicht. Wer das mal erlebt hat, dem wird ganz anders ums Herz. Die aber im Fleisch sind, sagt Römer 8, Vers 8, können Gott nicht gefallen. Zwischen Fleisch und Geist besteht also ein scharfer Gegensatz, das habe ich schon mehr wie einmal gesagt. Ein Zwischenzustand ist ausgeschlossen. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib unbestreitbar immer noch sterblich. Er trägt ja immer noch das Todesurteil in sich. Doch die an Jesus Glaubende werden nicht in diesem Leib des Todes bleiben. Das heißt, das hier ist zwar unter dem Fluch, und das merken wir ja jeden Tag, wenn wir ehrlich sind. Aber die Bibel sagt, Gott hat für uns einen neuen Leib. Also, wir kriegen was Neues. Meine Muskelpakete, die mir mittlerweile nach unten gerutscht sind, die rutschen wieder hoch. Ich habe keine Schmerzen mehr. Das ist das, was ich mir so vorstelle. Ob das dann auch noch so stimmt, weiß ich nicht. Wird auch völlig egal sein, aber Gott gibt uns einen neuen Leib. So wie auch Jesus einen neuen Leib bekommen hat, so wie auch Jesus nicht im Tod geblieben ist. Nach seiner Auferstehung konnte er durch Wände gehen. Also er war nicht mehr an diese Dimension gebunden. Das ist ein Leib. Cool, hä? Nie wieder gegen eine Tür rennen. Wir bekommen also einen neuen Leib, wir bleiben nicht im Tod. Bei der Entrückung wird eine große Veränderung stattfinden. Wenn der Herr kommt, werden die Entschlafenen, das heißt die jetzt in Gott ruhenden Gläubigen, auferweckt und die Lebenden werden verwandelt werden. Diese Auferweckung erfolgt durch den Geist. Weil der Geist in den Heiligen wohnt, haben sie dieses Unterpfand, das bei der Auferstehung ausgelöst wird oder eingelöst wird. Derselbe Geist, der Christus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Und damit bin ich beim Gesetz des Geistes Ende angekommen. Deswegen wird hier im Römerbrief das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht. Frei gemacht auch von den 70 Jahren und damit Schluss. Es gibt keinen Grund der Hetze und der Hektik mehr. Es gibt auch gar keinen Grund, den verlorenen Jahren nachzujammern. Wenn es Jahre sind, die der Herr uns geprägt hat, sind es niemals verlorene Jahre. Und wenn du erst später zum Glauben gekommen bist, wird der Herr dir diese Jahre ersetzen. Und damit hat er unendlich viel Zeit. Bleibt nur noch zu sagen, wählen muss ich schon. Ne? Was will ich wirklich? Und wir sollten uns da auch nicht irren. Mir ist es nochmal wichtig, weil wir hier ja, zumindest glaube ich, dass alles Gläubige sind. Was wirklich uns bewegt, was uns wirklich treibt und jagt, das wird im alltäglichen Leben deutlich. Und nicht das, was wir auf der Zunge haben. Ich möchte einladen und damit dann auch schließen. Wir sind lebendig gemacht durch den Geist. Amen.